Willkommen auch von meiner Seite hier am Sonntagmorgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Jonathan und wir reden heute über ein spannendes Thema, wie ich finde, und zwar der neuzeitliche Christ in der Bundestagswahl 2025. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich war ungefähr 16 Jahre alt. Und jetzt kommt die Antwort, ja, so viel älter bist du noch nicht. Nein. Da war ich sehr überzeugt von einer politischen Partei. Und ich interessierte mich damals sehr für Politik allgemein schon, sodass meine Politiklehrerin damals sagte, ja, irgendwann wird er Politiker. Also dachte ich damals, war cool. Ich war sehr überzeugt damals dann von einer Partei. Ich werde heute keine Parteien erwähnen namentlich. Das ist besser, wenn ich das nicht mache. Und aber es gab, wie gesagt, damals eine Partei, die wusste mich zu überzeugen, so sehr, dass ich sogar Flyer für die verteilt habe und versucht habe, in Gesprächen Menschen davon zu überzeugen, dass diese Partei die richtige Entscheidung sein würde. Ich war überzeugt, diese Partei bringt Deutschland nach vorne. Und was die anderen Parteien machen, ist nicht gut oder mindestens nicht so gut. Derzeit im Wahlkampf werden wir sicherlich Menschen begegnen, die genau dieser Überzeugung sind, dass die Partei, die sie vertreten, sonst würden sie nicht vertreten, die Partei ist, die richtig gut ist für Deutschland. Alle anderen Parteien sind manche okay, manche gar nicht gut, aber auf jeden Fall ist ihre Partei die richtige. Und sie werden versuchen, in Gesprächen Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Partei unbedingt regieren muss, denn dann wäre alles besser. Die meisten von uns heute hier werden am 23. Februar oder auch vorher per Briefwahl wählen gehen. Einige von uns werden das in der Hoffnung machen, dass dann alles besser wird oder dass zumindest die Dinge etwas besser werden. Andere in der Hoffnung, dass nicht alles schlechter wird. Springen wir also ein paar Wochen in die Zukunft. Der 23. Februar ist vorbei. Die Wahl ist abgeschlossen, eine neue Regierung hat sich gebildet. Ich weiß, das dauert alles dann noch ein paar Monate, aber wir sind jetzt mal so weit. Und die erste Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, ist, wie verhalten wir uns, und mit wir uns meine ich wir als Christen, uns gegenüber der Regierung? Vielleicht insbesondere dann, wenn meine Partei, die ich gewählt habe, gar nicht mitregiert. Der neuzeitliche Christ in der Bundestagswahl 2025. Wie verhalte ich mich gegenüber der Regierung? Und wir wollen natürlich in die Bibel schauen dazu, denn das ist unser Maßstab. Und da fangen wir heute an in Römer 13 ab Vers 1. Gehorche der Regierung, unter der du lebst. Denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten. Denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb, tu, was richtig ist. Und du wirst sogar noch gelobt dafür werden. Die Regierung ist von Gott dazu eingesetzt, dich zu unterstützen. Wenn du jedoch Unrecht tust, ist deine Angst begründet, denn du wirst bestraft werden. Sie ist von Gott dazu eingesetzt, diejenigen in seinem Auftrag zu bestrafen, die Unrecht tun. Du sollst der Regierung also aus zwei Gründen gehorchen. Damit du nicht bestraft wirst, und damit du ein reines Gewissen behältst. Aus diesen Gründen bezahlt ihr ja auch Steuern. Denn die Beamten der Regierung müssen bezahlt werden, damit sie die Aufgabe erfüllen können, die Gott ihnen anvertraut hat. Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid, bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. Spannend, oder? Also nicht so der Bibeltext, den man auf die Kanzel bringt, um sich beliebt zu machen. Aber es ist halt die Bibel, ne? Da können wir nicht dran vorbei. Wir sollen uns der Regierung unterordnen und ihr gehorchen. Vermutlich wird jemand zu Recht anmerken, dass das Grenzen hat. Natürlich, das hat Grenzen. Und die hat es genau an der Stelle, wo die Regierung uns dazu auffordert, Dinge zu tun, die mit unserem Glauben nicht vereinbar sind. Wenn sie uns zum Beispiel zwingt, einen anderen Gott anzubeten, dann wäre das eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen. Aber zuallererst ist der Tenor hier ganz, ganz grundsätzlich, haben wir als Christen den Auftrag, der Regierung zu gehorchen und den Gesetzen Folge zu leisten. Und mehr noch, die Bibel sagt sogar, die Regierung hat von Gott selbst den Auftrag dazu bekommen. Das heißt, wir sündigen quasi gegen Gott, wenn wir uns nicht daran halten. Wir haben es mal bei J-Squad anhand einer, ja, viele würden sagen, Lappalie mal durchgenommen, mit der Frage, ist es Sünde, zu schnell zu fahren? Kann jeder selber auslegen. Auf jeden Fall sagt die Bibel uns, hey, wenn wir der Regierung nicht Folge leisten, weil sie ist eine von Gott eingesetzte Institution, dann wäre es so, wie wenn wir Gott selber den Gehorsam verweigern. Aber ist das überhaupt auf uns anwendbar? Ich meine, was ist, wenn die Regierung alles schlecht macht und nichts richtig macht? Gut, sie lässt uns unseren Glauben vielleicht, aber was ist, wenn sie doch viele Dinge verkehrt macht? Gilt das auch dann? Nun, ich würde sagen ja, denn wir müssen uns auch hineinversetzen in die Zeit, in der das geschrieben wurde. Dieser Römerbrief wurde ja nicht in einer Zeit geschrieben, in der es eine nett gewählte demokratische Regierungskoalition gab, sondern da gab es einen Kaiser und wenn du gegen ihn warst, warst du halt tot. In letzter Konsequenz. Und in dieser Zeit kommt der Römerbrief und sagt, gehorcht der Regierung. Ich weiß nicht, so in Relation gesetzt würde ich persönlich sagen, ich habe noch keine Regierungskoalition erlebt, die schlechter war als ein Kaiserreich. Bei aller Kritik, die man vielleicht haben kann. Aber im Verhältnis zu der Zeit, in der das geschrieben wird, wahr wurde, ist das, was wir haben, allemal besser. Einige von uns haben vielleicht noch Zeiten erlebt, wo das anders war. Ja, aber die meisten von uns haben das zum Glück, zumindest in diesem Land, nicht erlebt. Also können wir durchaus sagen, das gilt für uns. Und die Bibel geht ja wirklich sämtliche möglichen Triggerpunkte durch, über die man so redet. Also nicht nur gehorche der Regierung, sondern zahle deine Steuern. Ich mache jetzt nicht die Frage, wer hat sich schon mal über zu viele Steuern beschwert. Damit die Beamten bezahlt werden möchten, es gibt viele Menschen, die beschweren sich über Beamte irgendwo und da, aber die Bibel sagt, hey, nee, die sind gesetzt, fertig, aus, und wir als Christen dürfen das unterstützen. Wir als Christen sollen unsere Steuern zahlen, damit die Beamten bezahlt werden können. Das ist der biblische Auftrag an uns. Ein herausfordernder Maßstab. Interessant finde ich, worin das Ganze eingebettet ist. Und zwar den Vers vor der Stelle und der Vers nach der Stelle. Der ändert jetzt nichts am Text, das bleibt alles so, wie es ist. Aber die zeigen uns nochmal so ein bisschen, was denn das Ziel des Ganzen ist. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und Römer 13, 8. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Ich finde diesen Rahmen sehr interessant, weil er zeigt nicht, dass es in erster Linie darum geht, dass wir bloß nur der Regierung gehorsam sind, sondern dass sich genau darin das erfüllen darf. dass wir genau darin vielleicht Dinge, wo wir selbst sagen, okay, das finden wir doof und an jeder Regierung wird gemeckert, deswegen gibt es immer was, was Leute doof finden, aber wir dürfen das Böse, was wir vielleicht sehen, damit Gutem überwinden und sagen, okay, und trotzdem folge ich dem biblischen Maßstab und trotzdem ordne ich mich ein und trotzdem gebe ich mein Bestes, um ein guter Bürger dieses Landes zu sein. Und trotzdem bin ich, wie es in Römer 13,8 heißt, liebevoll. In jeglicher Hinsicht. Egal, wer regiert. Unser Auftrag ist, dass wir liebevoll sind. Und dass, wenn Schlechtes passiert, wir nicht mithetzen, sondern trotzdem weiter Gutes tun. Und dann kann regieren, auch im Laufe dieses Jahres, wer will, wenn wir das in den Fokus setzen. Wie verhalten wir uns also gegenüber der Regierung? Liebevoll und mit Gutem überwindend. Hebräer 13, Vers 1. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Ein weiteres Hauptthema in dieser Wahl, nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Ereignisse, ist das Thema Asyl. Der Umgang mit Flüchtlingen, mit den, um es vielleicht in Worten dieser Bibelstelle auszudrücken, mit den Misshandelten, die deswegen von woanders hierher geflohen sind. Und um die Frage, nimmt man diese auf? Und gerade derzeit, wo sind die Grenzen der Gastfreundschaft, von der diese Bibelstelle spricht? Also einfach gefragt, was wäre eine biblische Asylpolitik? Schauen wir mal, ob Jesus was dazu sagt. Matthäus 25, Vers 35. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen, Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn im Wahlkampf, gerade aufgrund der jüngsten Ereignisse, das Thema kommt, wir brauchen eine schärfere Asylpolitik. Es müssen klare Grenzen gezeigt werden. Dann kann ich diesen Gedanken verstehen. Das, was in Aschaffenburg passiert ist, für diejenigen, die das mitbekommen haben, ist schrecklich. Und dass die erste Reaktion ist, wir müssen das verhindern, das ist enorm richtig. Ist enorm richtig. Nur die Frage ist, an welcher Stelle machen wir eine Veränderung? Und ist es der richtige Weg, zu sagen, weil jetzt ein Ausländer kam, der das getan hat, müssen wir alle, die aus diesem Land sind, in Zukunft abweisen? Ich weiß, so direkt sagt das noch niemand, aber dahin geht der Tenor. Wie wir gerade gelesen haben, spricht Jesus davon, wer den Fremden auch aufnimmt. Das ist so, wie wenn wir ihn aufgenommen hätten. Er redet also ganz bewusst davon, dass Fremde, die kommen, von uns aufgenommen werden sollen. In erster Linie. Und interessant ist auch, dass wir gar nicht außer Acht lassen müssen, dass der Staat, die Regierung, den Auftrag hat, Verbrechen zu bestrafen. Das haben wir gerade gelesen. Also nur weil wir sagen, ja, wir wollen aufnehmen, weil die Bibel sagt, nehmt den Fremden auf, heißt es natürlich nicht, dass Straftäter nicht bestraft gehören. Das ist genauso Auftrag der Regierung. Dennoch ist die Frage, ist die Reaktion die richtige darauf, zu sagen, wir brauchen schärfere Regeln gegen Ausländer, warum auch immer, obwohl eigentlich das Problem ein ganz anderes war. In diesem Fall hätte eine schärfere Asylpolitik vermutlich das Problem gar nicht so wirklich behoben. Denn eigentlich war diese Person zu dem Zeitpunkt schon längst in dem Zustand, dass sie hätte ausgewiesen sein müssen. Das war gar nicht die Frage. Es war nur Behördenwirrwarr, der leider nicht gut funktioniert hat, weswegen die Person immer noch in diesem Land war. Und hier wäre es gut gewesen, wenn Behörden mehr zusammengearbeitet hätten. Aber hier ist nicht die Lösung zu sagen, und deswegen dürfen wir keinen mehr reinlassen. Weil das löst nicht das Problem, das gibt nur anderen Leuten die Strafe, die wirklich ernsthaft fliehen, obwohl dafür gar keine Notwendigkeit gewesen wäre. Und auf der anderen Seite dürfen wir festhalten, eine biblische Asylpolitik wäre, anhand dieser Bibelstelle, und es gibt weitere, wir nehmen jeden auf. Nicht so populär heutzutage. Aber, naja, Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, so, ja, also nur die, die einen gültigen Personalausweis dabei haben, die dürfen hier bleiben, sondern er ist zu allen gekommen. Und wisst ihr, ich finde es so großartig, weil wir in dieser Gemeinde das ja schon leben, ne? Also wie viel Segen haben wir dadurch erhalten, dass vor einigen Jahrzehnten die Tamilen zu uns kamen? Ein Segen über viele Jahrzehnte. Wie viel Segen erfahren wir dadurch, dass wir gesagt haben, okay, für die Ukrainer machen wir unsere Tore auf. Zwischenzeitlich hatten wir für Iraner sehr weit die Türen auf, es kamen viele. Jetzt haben wir wieder auch hier in dieser Runde, ne, also sehr viele Kontinente vertreten. Und was für ein Segen ist das, was für eine Bereicherung ist das? Und wie großartig ist das? Und wisst ihr, jetzt kann man sagen, ja, das ist Gemeinde. Das Gemeinde ist anders als diese Welt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Prinzipien der Bibel auch für unsere Gesellschaft gelten könnten. Und das merken wir am besten am Beispiel der Stadt Krefeld. Schaut gerne mal in die Geschichte der Stadt Krefeld. Wann hatte die Stadt Krefeld ihre Blütezeit? Das war in einer Phase, in der Ausländer aufgenommen wurden, die sehr viel zum Thema Samt und Seide hierher gebracht haben und diese Stadt für eine Phase zu einer sehr reichen gemacht haben. Was wäre eine biblische Asylpolitik? Wir nehmen jeden auf. Abschließend möchte ich der spannendsten Frage wohl nachgehen. Als Christ, wen wähle ich nun? Und bevor jetzt jemand einen Schock kriegt, nein, am Ende wird hier keine Liste sein, welche Partei am christlichsten zu wählen ist und welche am unchristlichsten. Aber es gibt ein paar Prinzipien, die grundsätzlich gelten, die ich glaube, die wichtig sind, damit wir alle uns selbst und auch diese Wahl prüfen können, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ich möchte dazu anführen aus Johannes 18, Vers 36. Jesus sagt, mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Da fragte Pilatus, du bist also doch ein König. Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die Wahrheit offenbar zu machen und als Zeuge für sie einzutreten. Wem es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich mit 16 Jahren und von da aus ein paar Jahre sehr überzeugt war von einer Partei. Und ein paar Jahre später sehr überzeugt von einer anderen Partei. Wieder für ein paar Jahre. Und heute lässt mich das Ganze eine Sache hinterfragen. Und zwar die Frage, ist es so sinnvoll als Christ, so überzeugt von einer Partei zu sein? Wenn Jesus sagt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt, dann heißt das ja zwangsläufig, dass alle Regierungen auf dieser Welt nicht so wichtig sind wie Jesus. Oder? Das heißt, dass auch diese Bundestagswahl, so wichtig sie auch ist und so viel Einfluss auf unser Leben, wie sie auch haben wird, nicht so wichtig ist wie Jesus. Deswegen möchte ich dafür plädieren, euch dafür gewinnen, für diesen Gedanken, nicht, wie ich es ein paar Jahre gemacht habe, zu sagen, diese Partei ist das Nonplusultra und sie wird alles retten. Die Hoffnung nicht auf eine Partei zu setzen. Ich glaube, wir haben gerade auch auf der anderen Seite des Ozeans gemerkt, wozu das führen kann. Sondern unsere Hoffnung liegt immer noch in Jesus. Und auch wenn keine Partei in Deutschland seinen Namen, zumindest habe ich es noch nicht mitbekommen, bislang in den Mund genommen hat. Vielleicht tut das ja noch jemand. Dann ist das immer noch die entscheidende Größe, an der sich alles messen muss. Und das heißt, setze als Christ deine Hoffnung nicht auf eine Partei und verfechte sie bis zum Äußersten. Man darf sich engagieren in Parteien, gar keine Frage. Aber nicht bis zum Äußersten, sondern setze sie auf die einzige Person in diesem Universum, die niemals scheitern wird und deren Herrschaft niemals zu Ende gehen wird. Und deren Herrschaft viel, viel länger anhält, als die Zeit, die wir auf dieser Erde leben. In Amerika reden sie von der großen Zeitenwende. Die Zeitenwende, die jetzt eingetreten ist. Naja, wisst ihr was? Sie wird vergehen. Ein neuer Kanzler, eine neue Regierung, das alles wird vergehen, es hat begrenzte Wirkung. Und deswegen ist es so wichtig, gerade, dass wir als Christen nicht unsere Hoffnung darauf setzen, dass nächstes Mal diese Partei wird, sondern dass wir sagen, wir haben gut überlegt vor Gott, vielleicht auch gebetet und daraufhin eine Entscheidung getroffen. Aber unsere Hoffnung haben wir immer noch in Jesus. Wir dürfen keine politische Idee, keine Partei und keinen neuen Kanzlerkandidaten mit Jesus, dem Erlöser, verwechseln. Jesus Christus ist der Einzige, der war, der ist und für alle Zeit bleibt. Und sein Königtum, auf das wir wirklich warten, das kommt erst noch so richtig zur Geltung. Vielleicht ein zweites noch, wenn es um die Frage geht, wen wähle ich denn nun? Nun, es gibt Parteien in unserem Land, nein, anders. Glaube einer Partei nicht nur, weil sie sagt, dass sie für christliche Werte steht, sondern prüfe, ob das auch stimmt. Denn nur weil jemand sagt, er kämpft fürs christliche Abendland, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich als Fundament die Bibel nutzt. sondern das vielleicht einfach als Marketingmethode entdeckt hat. Ein Thema haben wir heute geprüft. Nehmt sehr gerne zu anderen Themen, die ihr spannend findet, die Bibel zur Hand. Die Bibel sagt zu sehr vielen politischen Themen mehr, als wir meistens wissen. Und prüfe, ob das, was eine Partei sagt, mit dem wirklich übereinstimmt, was du in der Bibel dazu findest. Auf die Frage, wen wähle ich nun, gibt es aber am Ende des Tages keine 100% christliche Antwort. Informiere dich, vergleiche das, was du erfährst, mit der Bibel und bete um Weisheit von Gott, um die richtige Wahl zu treffen. Informiere dich, prüfe mit der Bibel und bete. Eine letzte Bibelstelle für heute. Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt, spricht Jesus. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das möchte ich uns allen als Zuspruch mitgeben. Denn obwohl wir wissen, dass Jesus König ist und dass seine Herrschaft eines Tages anbricht, kann es doch sein, dass die Entwicklungen in unserem Land und auf der Welt uns ängstigen. Und deswegen finde ich diesen Johannes 16, 33, beziehungsweise meine Frau hat mich auf diesen tollen Vers gebracht, so ermutigend. Ich habe euch das alles gesagt. Jesus hat damals bereits angekündigt, dass Unheil geschehen wird. Damit ihr in mir Frieden habt, in Jesus. Und genau das ist es doch, oder? Wenn das Chaos auf der Welt zunimmt, dann dürfen wir zu Jesus kommen. Und er schenkt uns Frieden. Und er schenkt uns inneren Frieden, den wir dann nicht in Worte erklären können, aber der uns zur Ruhe kommen lässt. Bei all der Entwicklung, die passiert. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Vielleicht auch für politische Themen, für die ihr als Christ einsteht. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt, spricht Jesus. Und ich glaube, das ist die Hoffnung, auf die wir setzen dürfen, oder? In diesem Zuspruch und in dieser Gewissheit wollen wir genau das jetzt gleich machen. Wir wollen gemeinsam beten für diese Bundestagswahl. Gemeinsam beten, indem wir diese Bundestagswahl im Gebet als Gemeinde Jesus hinlegen. Vielleicht auch die Ängste, die wir persönlich haben. Aber auch den Wahlkampf und die kommende Regierung, dass Hass und Streit nicht zunehmen. Und dass die kommende Regierung Gottes Auftrag ernst nimmt. Und vor allem, dass sie nicht versucht, sich dem Reich Gottes in den Weg zu stellen. Damit wir weiter in Frieden und mit Gott an unserer Seite sein Reich hier auf Erden bauen können. Und dann lasst uns auch gleich dafür beten, dass Gott uns Weisheit schenkt. Die Weisheit bei der Wahl am 23. Februar, eine gute Entscheidung zu treffen. Vielleicht wollen wir gemeinsam aufstehen und ein paar aus unserer Mitte können stellvertretend für uns alle laut beten. Und ich schließe das dann, bevor wir in den Lobpreis gehen.